Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Protest an US-amerikanischen Unis, der weitet sich aus. Es geht um den Krieg in Gaza und an manchen Uni-Standorten eskaliert die Situation sogar. Darüber berichten wir bis um 3 Uhr hier in Campus und Karriere. Und außerdem schauen wir nach Sachsen-Anhalt und fragen, wie gut das Land und seine Schulen vom bisherigen Digitalpakt profitieren konnten. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Seit Wochen erschüttern pro-palästinensische Proteste viele Universitäten in den USA. In den letzten Tagen und Stunden eskalierte die Situation an einigen Hochschulstandorten. Protestcamps wurden errichtet, dann wieder von der Polizei geräumt. Es kam zu Gewalt und Festnahmen. Mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon wollen wir uns nun einen aktuellen und einen genaueren Überblick über die Lage verschaffen. Lassen Sie uns zunächst an die Westküste gehen, an der University of California in Los Angeles. Gab es Krawalle rund um ein Protestcamp auf dem Unicampus? Wie ist die Lage dort, Doris Simon?
Ja, in der Nacht hat die Polizei dort die Teilnehmer der Pro-Palästina-Demonstration aufgefordert, ihr Lager zu verlassen. Andernfalls drohe ihnen die Verhaftung. Sie haben es gesagt, in der Nacht zuvor war es zu Zusammenstößen gekommen, als Pro-Israel-Demonstranten versuchten, das Lager niederzureißen und es zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden Seiten kam. Da ging die Polizei dazwischen und trennte. Inzwischen hat wohl eine Menge Studenten das Lager verlassen, aber es sollen Hunderte weiter noch in diesem Zeltlager auf dem Campus der UCLA sein, teilweise mit Helmen, Masken und Schutzbrillen sozusagen ausgestattet. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es da noch einmal zu etwas mehr Aktion kommt.
Auch die New Yorker Columbia University holte die Polizei auf den Campus. Dort wurde ein Verwaltungsgebäude besetzt und auch dort gab es ein Protestcamp. Wie hat sich die Situation dort inzwischen entwickelt?
Ja, die Polizei hat das Gebäude geräumt und das Protestcamp ebenso. Sie ist weiterhin auf dem Campus. Universitätspräsidentin Menusha Fick hat die Polizisten gebeten, dort zu bleiben bis nach den Feiern zur Graduation, also in 2,5 Wochen. Es wurden dort bei Columbia und im nahen City College of New York über an die 300 Studierende bzw. Protestierende verhaftet. Und es hat in der letzten Nacht auch noch einmal Verhaftungen in einem Zeltlager der Fordham Universität in New York gegeben.
Gibt es denn auch Beispiele, wo Konflikte und Solidarisierungen mit Palästina auch friedlich gelöst werden konnten?
Ja, bis jetzt ist das bekannteste die Brown-Universität in Rhode Island. Dort hat sich die Universitätsleitung geeinigt mit den Pro-Palästina-Protestierern, dass sie im Oktober, und das ist ja eine der Forderungen der Protestierenden, ihre Investitionen in Unternehmen, die in Israel aktiv sind, überprüfen wird. Die Uni hat ja ein Kapital, in Brown sind es 6,6 Milliarden Dollar und einige dieser Investitionen sind möglicherweise in Unternehmen, die Geschäfte mit Israel machen, die mit dem israelischen Einsatz auch in Gaza zu tun haben. Und die Universitätspräsidentin hat zugesagt, das würde auf jeden Fall überprüft und zeigte sich anschließend auch zufrieden mit diesem Kompromiss. Die Demonstrierenden haben das Zeltlager inzwischen geräumt.
Welche Konsequenzen drohen denn Studierenden, die an Protestcamps und Besetzungen teilnehmen? An der Columbia University wurde schon von Exmatrikulation gesprochen. Ist das tatsächlich schon eingetreten? Und wenn ja, gibt es auch weitere Beispiele?
Es soll an Columbia schon der Fall sein und ansonsten ist die Lage sehr unterschiedlich. Die meisten Unis drohen eben damit, dass Studierende, die ihren Protest für eine sofortige Waffenruhe und die eben beschriebenen Maßnahmen nicht sofort aufgeben, die Zeltlager verlassen, dass die das Semester nicht mehr zu Ende machen können. Aber ganz viele sagen auch, wenn ihr jetzt das Zeltlager verlasst, dann seid ihr auf Probation, dann schauen wir uns das zwar an, dass ihr nicht wieder sowas macht, aber ihr könnt ganz normal fertig studieren. Man darf nicht vergessen, hier geht es ja auch um viel Geld. Die Studierenden haben alle fünfstellige Dollarbeträge. Jedes Jahr zahlen die für die Studiengebühren. Und wenn sie jetzt das Semester, was in 2 Wochen endet, nicht fertig machen können, ist das natürlich neben allem anderen auch ein großer wirtschaftlicher Verlust. Es hat auch Verhaftung gegeben. In manchen Gegenden droht den Verhafteten auch strafrechtliche Verfolgung. Woanders wiederum, zum Beispiel Emerson College in Boston, da hat das College gesagt, es werde keine disziplinarischen Anklagen gegen die Demonstrierenden erheben. Wie gesagt, ganz gemischte Bilanz.
Wie wird das Ganze denn, also diese Proteste, wie werden die in den USA diskutiert, politisch, gesellschaftlich?
Das ist inzwischen auch ein Thema, was den Kongress erreicht hat. Dort hat es jetzt gestern eine Abstimmung gegeben für ein Gesetz, was nicht nur Antisemitismus so fasst, dass es auch Anti-Israel-Aussagen einschließt, was etliche der Protestierer sehr seltsam finden, weil unter den Protestierenden ja auch immer und fast überall jüdische Amerikaner sind. Es ist ein heiß diskutiertes Thema, wobei ich mir nicht sicher bin, wie weit das politisch vor allem ein Thema ist und wie weit das von Menschen auch im Land wirklich heiß diskutiert wird und ob die nicht andere Sorgen haben.
Gewalt und Festnahmen bei Protesten an US-Universitäten und die Diskussion in den USA darüber hat uns Doris Simon in Washington zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Nur noch 2 Wochen, dann läuft der bisherige Digitalpakt aus. Und der nächste Pakt, der die digitale Ausstattung und Bildung an Schulen weiterfinanzieren soll, ist noch immer nicht in trockenen Tüchern. Bei der letzten Verhandlungsrunde zwischen Bund und Ländern in dieser Woche gab es jedenfalls noch keinen Durchbruch. Über allem schwebt nämlich die Frage, wie stark sich der Bund künftig noch beteiligen wird. Bislang hat er 90% der Mittel aufgebracht, die Länder nur 10%. Wie die Förderung aus dem bisherigen Digitalpakt in den Schulen angekommen ist und was sie dort bewirkt, hat unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach in Sachsen-Anhalt recherchiert.
Die Erich-Kästner-Förderschule in Magdeburg. Ein wuchtiger roter Backsteinbau, der unter Denkmalschutz steht. Im dritten Stock sitzen 14 Lehrerinnen und Lehrer bei einer digitalen Fortbildung. Es geht auch um ChatGPT, eines der Programme, die mithilfe künstlicher Intelligenz Texte erstellen können.
Erstelle mir einen Text zum Thema Gänseblümchen. Und dann überlegt er kurz und zeigt uns ein kleines Textchen an,
sagt Digitalassistent Max Horn. Die Lehrerfortbildung ist Teil einer Digitalisierungsoffensive in Sachsen-Anhalt. Max Horn stellt den Förderschullehrern in Magdeburg zum Beispiel eine Software namens Worksheet Crafter vor, was so viel heißt wie Arbeitsblattgestaltung und wirkt wie eine kindgerechte Mischung aus Microsoft Word und Excel. Aus dem von ChatGPT generierten Abschnitt über Gänseblümchen soll zum Beispiel ein Lückentext werden, den Schülerinnen und Schüler ergänzen sollen. Katharina Rost, Lehrerin für Wirtschaft und Sozialkunde, meldet sich.
Und zwar das, also man kann jetzt nur Arbeitsblätter in ausgedruckter Variante erstellen. Ich könnte das Arbeitsblatt jetzt nicht im Moodle hochladen und dass die Schüler das gleich digital bearbeiten.
Moodle, das ist die Standard-Lernsoftware an Schulen in Sachsen-Anhalt.
Jein. Digital bearbeiten geht nur mit der Worksheet Go-App, die es für die Tablets gibt. Ansonsten sind die natürlich nicht nur ausdruckbar, die sind auch per PDF verteilbar.
Aber auch dafür braucht es spezielle Bearbeitungsprogramme. Das Zusammenspiel der verschiedenen Lernsoftwares und Endgeräte ist eine der Schwierigkeiten im digitalen Schulalltag. Aber immerhin, die Technik sei an der Magdeburger Förderschule auch dank Digitalpakt schon mal vorhanden, sagt Lehrerin Katharina Rost.
Sie machen viel am Computer, aber haben denn die Schüler in der Regel ein Tablet oder ein Laptop vor sich?
Genau, also wir haben ein Laptop oder ein Tablet für die Schüler. Was heißt viel? Wir nutzen einfach beides, also schriftlich wie auch am Laptop arbeiten, weil man muss ja auch mit der Zeit gehen, ne? Digitalisierung, genau.
Doch längst nicht überall geht man mit der Zeit oder hat die finanziellen Mittel. Laut Magdeburger Bildungsministerium steht nur jedem 6. Schüler in Sachsen-Anhalt ein Tablet im Unterricht zur Verfügung. Ansonsten gibt es stationäre Computer, wie früher auch schon, erzählt Grundschullehrerin Thekla Meierhofer in Halle.
Also wir sind auch eine der Schulen, die ein Computerkabinett hat im althergebrachten Sinne. Das heißt, eine Klasse kann dort unterrichtet werden. Ansonsten haben wir in einzelnen Räumen, nicht in allen Computern, mit nicht der neuesten Technik, aber zum Teil LAN.
LAN, also über Kabel und Tablets. Wie sieht es mit Tablets aus bei Ihnen?
Nein, also gar nicht. Auch nicht einzelne.
Ein digitaler Flickenteppich, was an der einen Schule komplett vorhanden ist, fehlt anderswo. Dabei hat vor allem Corona der Digitalisierung der Bildungslandschaft insgesamt einen Schub gegeben. Schnell wurden zum Digitalpakt des Bundes Zusatzpakete vereinbart und siehe da, das Geld wurde schnell abgerufen und ausgegeben. Aber der Löwenanteil der knapp 140 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Basispaket für Sachsen-Anhalt steckt noch im Antragsstau, auch 5 Jahre nach dem Start des Programms. Nur rund 15% der Mittel sind in Sachsen-Anhalt abgeflossen. Nur im Saarland fließt das Geld aus dem Digitalpakt in Deutschland noch schleppender ab. Malte Gerken, Vizechef der Lehrergewerkschaft GEW in Sachsen-Anhalt.
Ist schon ein kleines bis mittelgroßes Armutszeugnis. Vor allen Dingen, wenn man es auch auf der Landkarte mit anderen Ländern vergleicht. Das heißt, hier fehlt es also an Willen, an Personal, an Strukturiertheit und an Zusammenarbeiten mit den Schulen auch vor Ort.
Das Magdeburger Bildungsministerium schreibt dazu auf Anfrage, man könne zu den Gründen nur spekulieren und verweist auf die Kommunen, die seien schließlich zuständig. Die Landeshauptstadt Magdeburg nennt als Gründe Lieferverzögerungen während der Pandemie und fehlendes Fachpersonal, das die WLAN-Anschlüsse an den Schulen ja auch installieren muss. Die Stadt Halle wiederum geht beim Digitalpakt in Vorkasse. Lediglich die Rückerstattung der Digitalpaktmittel laufe schleppend. Bereits die Hälfte der Schulen in Halle sei komplett ausgestattet mit interaktiven Tafeln, Monitoren, Tablets und Co. Beide Städte beklagen unisono überbordende Bürokratie. Die vielen Zuständigkeiten, das ist eine der Baustellen beim Digitalpakt. Das sei aber auch ein hausgemachtes Problem, sagt Malte Gerken von der Lehrergewerkschaft GEW. Ein Beispiel. Früher waren die Systemadministratoren ab einer bestimmten Schulgröße angestellt im Landesdienst. Heute arbeiten sie aus Kostengründen in ausgelagerten Tochterfirmen der Kommunen.
Diese Geschichte, diese einfache Geschichte, die Administration ist vor Ort und die Vorgesetzten dieser Administratoren sind auch vor Ort, die das eben problemlos, die Administration möglich gemacht haben. Diese Möglichkeit ist weg und das kann man ja auch nicht mit Geld beheben.
Und trotz all dieser Schwierigkeiten mit Bürokratie und Zuständigkeiten sehen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und auch das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt den Digitalpakt als Erfolgsmodell und hoffen auf eine baldige Fortsetzung. Auch das hat Niklas Ottersbach bei seinen Recherchen zum Digitalpakt in Sachsen-Anhalt erfahren. Die Bildungszuständigkeiten verteilen sich ja hierzulande auf vielen Schultern, was die Sache, wie zum Beispiel zuletzt eben auch gehört, im Digitalpakt nicht immer einfach macht. Die Kommunen sind zum Beispiel nicht nur für den Schulbau zuständig, sondern auch für die Schulsozialarbeit. In Rheinland-Pfalz wollen nun einige Kommunen erstmals verstärkt an Gymnasien die Sozialarbeit stärken. Anke Petermann über die Hintergründe und wie das bei den Schülerinnen und Schülern ankommt.
Die 15-jährige Sophie hat eine schwere Zeit hinter sich. Sie möchte unerkannt bleiben. Auf ihren Wunsch hin leihen wir ihr eine andere Stimme.
Ich wurde jahrelang gemobbt und habe die Erfahrung gemacht, dass die Klassenlehrer damit überfordert waren oder es sie teilweise nicht interessiert hat. Da hätte ich mir schon eine unabhängige Person gewünscht, die solche Sachen hätte klären können. Bei Klassenlehrern hatte ich auch häufig das Gefühl, dass ich durch das Mobbing benachteiligt wurde. Und das war einfach sehr unschön. Klassenlehrer sind oft von dem beeinflusst, was sie im Unterricht sehen. Die denken, gute Schüler mobben ja nicht.
An ihrem Gymnasium wurde Sophie zur Zielscheibe von Papierkügelchen, abfälligen Bemerkungen, offenen Beleidigungen. Schließlich zog eine ganze WhatsApp-Gruppe über sie her. Ihren Eltern wollte sie sich nicht anvertrauen, Freundinnen verlor sie in dieser Zeit.
Mir ging es sehr schlecht und ich habe mich sehr verschlossen.
Einem unabhängigen Ansprechpartner mit der Kompetenz, die Mobbing-Spirale zu beenden, hätte sich Sophie gern anvertraut. Nur den gab es am Gymnasium Saarburg nicht, mit verheerenden Konsequenzen für die damalige Achtklässlerin.
Ich hatte dann immer Angst, in die Schule zu gehen. Das hat meine Leistungen negativ beeinflusst. Ich denke, das hat mich nachhaltig geprägt. Jetzt arbeite ich das in einer Therapie auf.
Schulsozialarbeit taugt in solchen Fällen nicht nur als Beratung und Krisenintervention, meint Charlotte Bayer als zuständige Fachkoordinatorin beim Kreis Trier-Saarburg. Bestenfalls komme sie Krisen zuvor, zum Beispiel mit
Sozialkompetenztrainings, Unterstützung bei der Klassenfindung, also ein positives Klassenklima herzustellen und damit wiederum auch Mobbing und ähnlichen Themen vorzubeugen.
Projekte zur Gewalt- und Suchtprävention gehören ebenfalls dazu. All das soll es bald im Rahmen der Schulsozialarbeit an den 6 Gymnasien im Kreis Trier-Saarburg geben. Das hat der Kreistag Anfang des Jahres entschieden. Schüler, Lehrkräfte und die Schülerstiftung Saarburg hatten mit einer Petition Druck gemacht. Landrat Stefan Metzdorf von der SPD.
Fiskalisch betrachtet nehmen wir in diesem Jahr 628.000 Euro in die Hände und haben ab nächstes Jahr bis 2028 jeweils 1,1 Millionen pro Jahr vorgesehen.
Für rechnerisch 7 Vollzeitstellen. Sarah ist 17 und auf einem Ohr taub. In der Mittelstufe fühlte sie sich damit alleingelassen und benachteiligt. Auch sie hätte sich in dieser Zeit Beratung gewünscht. Jetzt macht die 12-Klässlerin bald Abitur und wird von der künftigen Schulsozialarbeit nicht mehr viel haben.
Aber ich bin natürlich froh, dass die Generationen nach mir diese Hilfe bekommen, die ich nicht gekriegt habe. Also Lehrer entlasten schon alleine wäre ein Anfang.
Genau das erhofft sich Anna Scherf von der Schulsozialarbeit. Scherf gehört zur erweiterten Schulleitung des Gymnasiums Saarburg. Als Fallbeispiel nennt sie einen Jugendlichen mit Schulangst.
Dann müssen wir uns da einarbeiten, wir müssen uns vernetzen, wir müssen gucken, wer ist dafür zuständig, wie sieht das rechtlich aus, wir müssen Rücksprache halten. Und da haben uns jetzt auch das ein oder andere Mal Schulsozialarbeiter, die wir vielleicht auch privat dann kennen, weitergeholfen. Und wir erhoffen uns da, dass wir die Ressourcen vielleicht einsparen können, weil wir einen Ansprechpartner vor Ort haben, der oder die ohnehin vernetzt ist.
Zudem hätten in letzter Zeit immer mehr Eltern nach den Kontaktdaten der Sozialarbeitskraft am Gymnasium Saarburg gefragt. Bislang vergeblich. Anna Scherf freut sich, dass sie demnächst jemanden nennen kann und hofft im Sinne der Bildungsgerechtigkeit, dass Rheinland-Pfalz flächendeckende Schulsozialarbeit an Gymnasien fördert. Landrat Stefan Metzdorf von der SPD will sich bei seinen Parteifreunden in der Mainzer Ampelregierung dafür einsetzen.
Dass Sozialarbeiter an Schulen wirken, ist ja weitestgehend bekannt und war auch eben noch im Beitrag von Anke Petermann zu hören. Dass es auch Sozialarbeiter an Hochschulen geben kann, ist dagegen weniger verbreitet. Die Hochschule Nordhausen in Thüringen hat aber einen großen Bedarf dafür erkannt und startet nun einen 3-jährigen Modellversuch. Henry Bernhard stellt ihn vor.
Laut Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden litten im Jahr 2016 rund 12% der Studierenden unter psychischen Erkrankungen. Im Jahr 2022, noch vor dem Ende der Corona-Pandemie, waren es sogar 16%. Eine Bestätigung für Cordula Borbe, Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Hochschule Nordhausen und Professorin für soziale Arbeit, dass es richtig war, die staatliche Corona-Hilfe für die Hochschule in Hochschulsozialarbeit zu stecken.
Weil Studierende sehr verunsichert sind. Wie studieren sie jetzt? Ja, viele haben Abi gemacht, Online-Abi oder eben Hybrid-Abi oder wie auch immer man das nennen will, sind aus dieser Situation heraus ins Studieren gekommen. Ja, wussten nicht, zeige ich mich jetzt in Präsenz? Ist es eine Online-Veranstaltung? Ist es was Hybrides? Wie komme ich überhaupt ins Studieren? Und da sind natürlich nochmal sehr viele verunsichernde Elemente dazugekommen.
Aber auch ohne Pandemie sei der Start für viele junge Leute an einer Hochschule nicht einfach, berichtet Nina Gabriel, die Hochschulsozialarbeit in Nordhausen konzipiert und aufgebaut hat und heute leitet.
Bei den Studierenden ist es ganz spezifisch, weil die viele gerade sehr jung, mit 18, direkt von zu Hause weggehen, das erste Mal auf eigenen Füßen stehen. Und gerade da ist ein großer Ansatzpunkt. Dann auch später nochmal, wenn es in die Richtung geht, dass sie eigene Familien gründen oder eben auch mit ihren persönlichen Problemlagen, mit psychischen Erkrankungen. Und da setzen wir niedrigschwellig an.
Andere hatten mit der Isolation zu kämpfen, wieder andere damit, dass sie Lehrveranstaltungen am liebsten nur noch online verfolgen wollten. Auch wenn Online-Gruppen sich in Präsenz kennenlernten, entstünden neue Probleme, so Gabriel. Auch Cybermobbing sei ein Thema in der Hochschule. Manche Studierende mit Problemen machten einfach einen Termin aus. Eher die Frauen, eher die aus den sozialen Studienrichtungen. Anderen müsste man entgegenkommen. Niederschwellig bedeutet hier, die 3 Sozialarbeiter, die sich bislang eine Dreiviertelstelle teilten, sind auf vielen Veranstaltungen der Hochschule präsent, auf Festen und Sportveranstaltungen. sind auf dem Campus durch ihre Kleidung erkennbar und gehen auch sehr direkt auf Studierende zu. Aufsuchende Sozialarbeit also.
Manchmal ist es auch einfach ganz nett, wenn so ein paar Studierende zusammenstehen und einfach mal mit dazugehen. Ne? Man kommt immer irgendwie ins Gespräch. Es gibt da gar nicht so einen Plan oder so eine Vorgehensweise. Das ist viel nach Gefühl und viel Empathie und auf die Menschen zugehen in einer guten Art und Weise, dass man sie abholen kann.
Ihr Kollege Roy Krause macht es ähnlich.
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke mal, da gehört eine Antenne dazu, wo man weiß, ja, hier könnte was vorliegen. Beziehungsweise Freunde von Freunden, dass man angesprochen wird, meine Studienkollegin hat ein Problem, können wir da nicht mal ins Gespräch kommen? Auf diese Art und Weise funktioniert das dann auch.
Manche kämen mit einer einzigen Beratung zurecht, bei anderen zieht es sich ein halbes Jahr hin. Etwa, wenn die Sozialarbeiter merken, dass Hilfe von Psychologen nötig ist. Einigen kann auch mit einem Lerncoaching geholfen werden, einzeln oder in Gruppen. Andere brauchen Tipps im Umgang mit Prüfungsangst. Und wer ein Modul endgültig nicht geschafft hat, wird auch vor den Hochschullehrern wie Cordula Borbe an die Sozialarbeiter verwiesen.
Dass wir dann eben den Studierenden sagen, bitte machen Sie sich einen Termin und lassen Sie sich beraten, ob das Studium überhaupt das Richtige für Sie ist und ob es noch einen Joker-Versuch geben kann mit Ihrem Studienangebot oder nicht oder ob vielleicht was ganz anderes dran ist. Und damit haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Studierende dann eben nicht verzweifelt sich die Haare raufen und sagen, was soll ich jetzt noch machen, sondern einfach mit einer Idee auch wieder vom Campus gehen, ne? Selbst wenn das Studium nicht weitergehen sollte.
Mit 500.000 Euro fördert die Thüringer Landesregierung nun einen dreijährigen Modellversuch Hochschulsozialarbeit. Dafür wird es eine zusätzliche Stelle geben. Am Ende soll auch eine Promotion zum Thema entstehen und eine unabhängige Evaluation den Erfolg einschätzen. Schon heute bekommen die Nordhäuser Hochschulsozialarbeiter viele Anfragen von anderen Hochschulen.
Und das war's von uns, von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.